Herzlich willkommen zum heutigen Roundtable zum Thema Börsenlisting. Jetzt ist so, die Situation an den heimischen oder an den Finanzmärkten ist ja gerade einer großen Veränderung unterworfen. Die Zentralbanken haben die Zinswende eingeleitet und dadurch verändern sich auch die Situation für die Kapitalaufnahme für Unternehmen, aber auch für Investoren. Und was bedeutet das alles für börsennotierte Unternehmen oder für das Thema an die Börse zu gehen, für die Kapitalaufnahme, aber auch für andere Punkte? Was gibt es überhaupt für Vor- und Nachteile, an der Börse zu sein? Welchen Weg beschreitet ein Unternehmen, um an die Börse zu gehen und welche Voraussetzungen soll es bringen, muss es dafür haben? Und zu guter Letzt, wie sieht das Umfeld für den heimischen Kapitalmarkt aus? Das sind die Punkte, die wir heute besprechen wollen. Mein Name ist Jakob Zierm, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse und ich darf Sie durch die nächste Stunde führen. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich aber mal hier alle Diskussionsteilnehmer vorstellen und darf beginnen mit Frau Regina Brehofer, ehemalige Bankmanagerin, Vizerektorin der WU und jetzt Aufsichtsratmitglied in verschiedensten Unternehmen, unter anderem AT&S und Wienerberger.
Hallo, grüß Gott, alle miteinander.
Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender der FACT.
So. Hallo, in die Runde, grüß Gott, danke für die Einladung.
Erik Hobichler, Finanzvorstand bei Palfinger.
Guten Tag.
Und Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG.
Grüß Gott.
Zu Beginn möchte ich gleich mal an Sie eine Frage stellen, Frau Brehofer. Und zwar, es ist so, grundsätzlich geht es bei einem Börsengang ja vor allem um die Aufnahme von Eigenkapital. Jetzt gibt es allerdings auch andere Gründe, die für Unternehmen attraktiv sein könnten, um an die Börse zu gehen. Können Sie mal sagen, was wären das für andere Gründe, die für ein Börsenlisting sprechen?
Ja, gerne. Also natürlich ist das Geld eine wichtige Sache. Ich glaube, das muss man sagen, das ist sicher ein ganz wesentlicher Grund. Aber ich denke, dass die Transparenz- und Veröffentlichungsthemen, die mit einer Börsennotierung zu tun haben, schon ganz wesentlich zu Vertrauen, Transparenz und auch Effizienz, um ein paar Stichworte zu sagen, beitragen. Und da darf man jetzt nicht nur denken an, ich weiß nicht, Banken, sondern es ist genauso wichtig für Kunden, für Zulieferer, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Effizienz in einem Unternehmen muss gezwungenermaßen durch einen Börsengang einfach verstärkt werden. Es muss eine Beschleunigung in allen Finanzthemen eintreten und eine Professionalisierung im Vergleich zum Zeitpunkt davor. Also das ist, glaube ich, so ein Themenkomplex, der wirklich sehr wichtig ist. Aber ich denke, es sind auch andere Themen. Also so wie es kann für ein Familienunternehmen oder für einen Gründer überhaupt ein Thema sein, sich weiterzuentwickeln, die Weiterexistenz zu sichern, sozusagen da eine neue Konstellation zu schaffen. Und ich glaube, man sollte auch das Thema sozusagen Kommunikation und Öffentlichkeit nicht unterschätzen, weil jemand, der an die Börse geht, wird vielleicht vom Hidden Champion zum wirklichen Champion und den dann alle kennen.
Okay. Da haben Sie schon ein paar sehr spannende Punkte aufgezählt. Jetzt, Herr Machtlinger, die FACC ging im Jahr 2014 an die Börse. Können Sie sagen, inwiefern hat das Ihr Unternehmen damals verändert?
Ja, die Veränderungen sind schon enorm. Also die Frau Brehofer hat das ja sehr gut beschrieben und zusammengefasst. Also der ganz große Unterschied ist natürlich dann beim Reporting. Also wenn man als Unternehmen einen Einzeleigentümer hat oder zwei Einzeleigentümer hat, was bei der FACC ja vor dem Börsengang auch der Fall war, dann ist natürlich das Kommunizieren ein ganz anderes Thema wie das Kommunizieren in den freien Markt. Also das ist eine ganz massive Veränderung, der man sich stellen muss, auf die man sich auch vorbereiten muss, weil einfach mit dem Kommunizieren auch die Transparenz einhergeht, in quartalsmäßigen Abständen, in Halbjahresberichten und natürlich dann in den Jahresberichten. Also das ist schon eine wesentliche Unterscheidung. Wenn ich mir die FACC anschaue, wie war das Reporting und das Kommunizieren und auch das Sagen in den Medien, also was sagt man den Medien, als nicht börsennotiertes Unternehmen und was sagt man, beziehungsweise darf man auch sagen, wenn man an der Börse notiert ist? Also das ist schon, sind schon wesentliche Unterschiede, ganz wesentlich.
Okay. Ja, danke noch für diesen, auf diesen ersten Einblick, sozusagen, wie das in einem Unternehmen sich verändern kann. Jetzt, Herr Strohwichter, als Finanzwirt, als Finanzvorstand ist das Thema Kapitalsteuerung natürlich essentiell für Ihre tägliche Arbeit. Sie haben auch schon Kapitalerhöhungen bei Balfinger begleitet. Kann man jetzt sagen, ist es eigentlich als börsennotiertes Unternehmen leichter, zu Eigenkapital zu kommen?
Also prinzipiell ganz sicher. Wenn man die Geschichte jetzt von Balfinger nochmal hernimmt, wir hatten 1999 eine Situation mit einem Investor, der eine wesentliche Beteiligung gehalten hat. Gleichzeitig gab es eine neue Diversifikations- und Internationalisierungsstrategie, die auch kapitalintensiv war und hat dann den Börsegang genutzt und 2001, zwei Jahre später, ein Secondary Public Offering, um eben die entsprechenden Eigenkapitalmittel zu beschaffen, um zum einen diesen Investor, der in einer schwierigen Phase geholfen hat, auszubezahlen und zum zweiten, um eben hier diese beiden Akquisitionen stemmen zu können. Und natürlich ist dann auch in der Folge die Aufnahme von Fremdkapital mit Banken, Schuldscheindarlehen etc., Anleihen ganz anders möglich mit der Publizität eines börsennotierten Unternehmens im Vergleich zu einem Unternehmen, das jetzt sozusagen sein eigenes Süppchen kocht und den Banken im Prinzip erklären muss, dass das alles, was man hier vorlegt, ja alles auch richtig ist.
Das heißt, es sind eigentlich aber, wie schaut das aus bei der Fremdkapitalaufnahme? Macht doch da einen Unterschied eigentlich, ob ich börsennotiert bin?
Es macht definitiv einen Unterschied, weil die Kommunikation mit den Banken auf der Basis von ganz offiziellen Dokumenten basiert, auf der Basis von nicht nur Jahresabschlüssen nach UGB, sondern nach Jahresabschlüssen nach IFRS, die publik gemacht worden sind in einem Geschäftsbericht, wo es ausführliche Erläuterungen gibt und wo die Banken im Prinzip auch für ihr Rating eine ganz andere Basis haben, als hätten sie ja nur einen UGB-Abschluss vorliegen.
Ich glaube, man darf da auch eben diese Vergleichbarkeit, die dadurch eintritt, nicht vergessen. Und in der heutigen Zeit, wo die ESG-Themen doch immer wichtiger werden und da immer mehr Vorschriften in diese Richtung kommen, kommt da auch etwas hinzu, wo Banken Verpflichtungen haben, sich das anzuschauen und wo ein börsennotiertes Unternehmen auf der anderen Seite genau diese Verpflichtungen parallel dazu hat, um das ohnehin zu publizieren und vorzulegen. Also es geht irgendwie schon alles ziemlich ineinander.
Danke auch für diese Auflage. Wir hatten ja allein im letzten Jahr rund 280 Millionen an grünen Finanzierungen, die wir bilateral von Banken aufgenommen haben. Und wir werden sicherlich, was das Thema Nachhaltigkeitsstrategie, Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie und natürlich auch Nachhaltigkeitsberichterstattung, nicht auf dem Stand, auf dem wir sind, werden wir nicht börsennotiert. Also hier hat sicherlich die Börsennotierung diese Entwicklung, sich das Thema anzunehmen und das wirklich zu treiben, schon seit vielen Jahren einen wesentlichen Anschub geleistet.
Herr Bojan, jetzt wurde ja schon mehrfach auf das Wort Publicity angesprochen. Eine Börsennotierung bringt natürlich auch Publicity. Das Unternehmen steht sozusagen in der Auslage, sobald es an der Börse notiert ist. Jetzt ist so, nicht alle Unternehmer wollen das eigentlich auch gern. Muss man es mögen, quasi in der Auslage zu stehen und unter Anführungszeichen eine Rampensau zu sein, wenn man an die Börse geht?
Also Rampensau wäre jetzt wirklich nicht die erste Assoziation, die ich aufrufen würde, wenn es um das Börsenlisting geht. Denn es geht immerhin um ein institutionalisiertes Vertrauensverhältnis, ja, mit vielen Regeln. Und die muss man gewissenhaft abarbeiten. Ja, Frau Priefer hat das ganz toll dargestellt. Das Börsenlisting ist über diese Finanzierungskomponente, über die Visibilitätskomponente, vor allen Dingen auch ein Ordnungsinstrument, ja. Also wer die gute Ordnung im Unternehmen haben will, weil er als Staat vielleicht eine Teilprivatisierung an den Markt gibt und vielleicht Defizite in der staatlichen Organisation von Unternehmen absichern möchte, weil ein Familienunternehmen die Nachfolge sichern möchte. Ja, also diese Ordnung, die durch das Börselisting kommt, das ist ja, wenn man die Historie der börsengelisteten Unternehmen anschaut, schon so eine Art Bestandsgarantie. Das ist ja ein ganz wertvolles Instrument. Ja? Und das hat ja erstmal wenig mit krawalligem Auftritt auf der Marketingbühne zu tun, sondern vor allen Dingen erstmal mit einer ordentlichen inneren Ordnung und dann einem ordentlichen kommunikativen Transport dieser Ordnung auch da, wo es hingehört, nämlich zum Investorenkreis. Ja.
Aber im Sinne, das wird natürlich etwas salopp ausgedrückt, die Rampensau natürlich, aber im Sinne von, man darf keine Angst vor Publizität und Veröffentlichkeit haben. Es ist ja auch, ich meine, als Journalist kann ich es auch sagen, das ist natürlich auch für uns Journalisten natürlich interessanter und es gibt ja quasi auch einen Anspruch der Öffentlichkeit auf Information und auf Kommunikation, sobald man das
ja, absolut. Und das ist der ganz wesentliche Teil natürlich bei der Kapitalbeschaffung, die übrigens ganz vielfach ausdifferenziert ist, wenn ich das noch ergänzen darf zu den wirklich gelungenen Ausführungen von der Emittentenseite. Dieser Finanzierungsbedarf, der kann sich ja aus verschiedenen Motivationen speisen. Ja, also da sind Altaktionäre, die einen Exit oder Teilexit suchen. Da hast du Kredit zurückzuführen. Und im besten Fall hast du eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie, die du zu finanzieren hast. Und das Schöne am Börseprodukt ist ja, und das macht es dann auch so einzigartig, dass man all diese Motivlagen schön mixen kann und sehr fein tunen kann, sehr fein einstellen kann. Und das ist schon etwas, was kein anderes Refinanzierungsprodukt am Markt in dieser Form zu leisten in der Lage ist. Und damit das funktioniert und man die Investoren auch wirklich überzeugt, muss man natürlich seine Investment-Story klar haben. Und die muss man auch geeignet kommunizieren können. Ja, da hilft die Vorgabe des engmaschigen Regelwerks natürlich wenig. Die sagt dir nur, wann und in welcher mit welchen formellen Ableitungen du das zu tun hast. Aber den Inhalt, den musst du natürlich nach wie vor selbst glaubwürdig transportieren. Was tue ich als Unternehmen? Welchen Markt adressiere ich? Was ist tatsächlich der mit Zahlungsbereitschaft meiner Kundschaft unterlegte Alleinstellungsmerkmal, was ich eben zu bieten habe? Wie sieht es mit meinem Konkurrenzgefüge aus? Welchen äußeren sonstigen Bezügen unterliege ich? Was tue ich auch in meiner Rolle als Teilnehmer der Gesellschaft und überall mein Dasein als Homo economicus hinaus? Wie gehe ich um mit vielfachen staatlichen Anforderungen zukunftsgerichteter Art, insbesondere im ESG-Bereich? All das muss kommuniziert worden werden. Und das tut man im besten Fall aber substanz-sachorientiert. Die erfolgreichen Unternehmen, die tun das eben auch in besonderer Art und Weise. Na klar, ja, ganz zweifellos. Ja. Also wer zu einer intensiven Berichterstattung auf offener Bühne, wahrheitsgetreu, mit vielen formellen Grenzen begleitet, nicht bereit ist, für den ist sicherlich die Börse der falsche Platz. Aber das ist eben das Yin und Yang. Dadurch gibt es ja dann auch die stabilisierende Wirkung im Unternehmen. Ja. Also das ist absolut konsistent sozusagen.
Jetzt würde mich gleich im Anschluss, Herr Machtlinger, würde mich interessieren, wie sieht das bei Ihnen in Ihrem täglichen Leben als CEO eines Unternehmens aus? Wie viel ist Kommunikation hinsichtlich Ihrer Story mit potenziellen Investoren oder auch mit der Öffentlichkeit? Wie viel Raum nimmt das in Ihrem Job?
Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, das sind so viel Prozent des Tages, die man damit verwendet. Ich glaube, das kommt auch in Wellen und ist auch, geprägt von geopolitischen Situationen. Also wenn ich mich rückerinnere, wie wir den Börsegang geplant haben, wir haben 3 Jahre zuvor begonnen mit der Planung, 2011, 2014 waren wir dann an der Börse. Die Aufbereitung der Börsestory damals, wie wir sie platziert haben, mit allem, was gerade gesagt worden ist, die wäre heute etwas anders. Es ist zwar immer noch Luftfahrt, es ist immer noch Leichtbau. Und was wir mit Leichtbau der Luftfahrt anbieten können, waren es damals mehr die neuen Plattformen, die signifikant auf Leichtbau setzen. Würde heute die Story zwar immer noch Leichtbau sein und was der Kunde braucht, aber halt viel mehr Sustainability, Nachhaltigkeit, CO2-freies Fliegen. Und wenn wir heute anschauen, wie die gesamte Mobilitätsbranche sich mit dieser wichtigen Thematik beschäftigt, dann sind wir heute, und jetzt zurückkommen auf Ihre Frage, was beschäftigt uns derzeit ganz stark in der Kommunikation? Das ist, mit welchen Innovationen, Technologien, die wir uns heute in unseren Labors überlegen, unterstützen wir mit unserem USB das CO2-neutrale Fliegen bis zum Jahr 2050. Also das ist die Story, die wir heute viel mehr erzählen. Und da rückt natürlich der Sustainability, Nachhaltigkeit, CO2-freie Aspekt bis hin zur bis zum CO2-Footprint des Produktes viel mehr in den Vordergrund wie damals. Und wie stark beschäftigt uns das heute? Ich würde sagen, zu einem sehr großen Teil, A, Richtung Außen gerichtet, aber auch Richtung interner Kommunikation. Also Sie müssen ja auch die Leute mitnehmen, die Belegschaft mitnehmen, die Forscher mitnehmen. Das beschäftigt derzeit natürlich intensiv und ist aber eine schöne Aufgabe, intern wie extern.
Würde ich gerne zwei Punkte von Ihnen gleich aufnehmen für die nächste Frage. Sie haben gesagt, es geht einerseits darum, Nachhaltigkeit ist das große Thema, das bedingt ja oft auch einen effizienteren Umgang mit Ressourcen oder Energie. Und gleichzeitig wird ja auch ein Börsengang oft ein bisschen als Fitnessprogramm für ein Unternehmen gesehen, das quasi die Effizienz erhöht. Und Sie haben auch gesagt, man muss auch die Menschen ins Boot holen, dass sie mitmachen, die eigenen Mitarbeiter in der internen Kommunikation. Jetzt würde mich interessieren, es gibt ja mitunter vielleicht auch Widerstände, wenn mehr Effizienz kommen soll, weil natürlich Effizienz für Mitarbeiter oft auch ein Thema ist. Wie macht sich das, Herr Strohbichler, kann man sagen, wie würden Sie das beurteilen? Ist das ein Thema sozusagen, dass es interne Widerstände gibt, weil man sagt, naja, für die Börse müssen wir jetzt fitter werden?
Also die internen Widerstände, glaube ich, jetzt was Effizienzprogramme betrifft, die gibt es generell in solchen Fällen und das will ich nicht auf die Börse schieben. Was natürlich mit der Börsennotierung einhergeht, ist ein deutlicher Aufwand. Das heißt, Abteilungen müssen Inhalte liefern, Dinge müssen aufbereitet werden. Und was ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass vom Tag 1 der Börsennotierung weg ein Regelwerk gilt, an das das Unternehmen vorab keine Chance hatte, sich zu gewöhnen und sich das anzutrainieren. Und das bedeutet einfach, dass gewisse Verhaltensmuster ab dem Tag 1 anders sein müssen, dass man sich bewusst sein muss, es gibt Ad-Hoc-Mitteilungen, es gibt Dinge, die man transportieren muss, etc. Es gibt Governance-Themen, die nicht mehr gehen. Es gibt Related-Party-Transactions, die entweder völlig offengelegt und klar sind oder nicht stattfinden dürfen. Und das sind die Dinge, wo eine Organisation am Beginn sehr viel lernen muss. Ich würde das aber weniger als Widerstand sehen. Das ist einfach ein Veränderungsprojekt, das ein Unternehmen mitmacht mit der Börsennotiz.
Ich würde mal was dazu ergänzen, ganz kurz. Ich glaube, man kann ein bisschen trainieren. Also wir haben es gemacht, wir haben im Jahr 2013 einen Corporate Bond gemacht, über 100 Millionen. Das ist jetzt nicht ganz so streng wie die Börse-Notierung natürlich, aber gewisse Regelwerke gibt es dort auch. Das Reporting war dort auch schon notwendig und wir haben uns natürlich mit dem Corporate Bond A Finanzmittel geholt, B, aber auch uns darin gewöhnt, wie man Reporting macht und auch so macht, dass es die Investoren verstehen. Und zum anderen, ich glaube, wenn man nicht effizienzgetrieben ist in Unternehmen, egal ob an der Börse oder nicht an der Börse, dann haben sie eh irgendwann ein Problem. Also die Börse unterstützt ein bisschen, weil viel mehr Augen drauf schauen und man kann sie jeden Tag ablesen, wie man wahrgenommen wird. Aber ohne Effizienz geht sowieso nicht, so oder so.
Wenn ich noch was ergänzen darf, ich glaube, dass das Thema Widerstand weit geringer wiegt als der Stolz auch der Mitarbeiter, wenn ein Unternehmen an die Börse geht und man sagt, jetzt ist man plötzlich in den Medien und die Leute reden darüber und die Leistung, die wir erbringen, die wird jetzt auch regelmäßig nach außen erklärt. Also meine Wahrnehmung ist vielmehr, dass unsere Mitarbeiter sehr stolz darauf sind, dass wir viel in den Medien sind, dass über uns geredet wird, dass wir über uns kommunizieren. Und da würde ich eigentlich keinen Widerstand im Unternehmen sehen gegen das Thema Börse.
Also das glaube ich auch. Ich glaube, man wird wirklich für potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sei es im Inland oder im Ausland, damit auf einmal eine mögliche Adresse und ein interessanter Arbeitgeber. Also das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, ansonsten haben die beiden Kollegen das total gesagt. Also es ist sicher dann einfach halt ein permanenter und in gewisser Weise geregelter Dialog notwendig mit von der Finanzpresse angefangen zu Aktionären, zu Analysten und das ist bei einem nicht börsennotierten Unternehmen natürlich nicht so gegeben. Also das heißt, man braucht einfach die entsprechenden Mitarbeiter dafür, vielleicht zusätzliche Mitarbeiter und natürlich bindet es irgendwie Managementkapazität. Das ist klar, etwas, was man vorher nicht tun musste, hat mal die Zeit für was anderes verwendet.
Also ich möchte auch jedem da ausdrücklich die Angst nehmen. Das ist wirklich alles vorbereitbar. Und ganz besonders durch Instrumente, die wir zum Beispiel als Börse anbieten. Wir haben IPO-Workshops, ja, die kann man machen jederzeit, ohne jeden Druck, auch ohne jedes konkrete Floating-Vorhaben. Da kann man sich theoretisch und auch ganz praktisch ausbilden. Die Beratungsgesellschaften bieten einen ganzen Blumenstrauß an IPO-Readiness-Programmen an. Firmen benutzen das durchaus als Fitnessprogramm, auch ohne konkrete Floating-Absicht. Denken Sie jetzt jüngstes Beispiel der VW-Konzern, ja, wo auch jedes einzelne Brand diesem Fitnessprogramm unterzogen wird und zumindest theoretisch mal diese Trockenübung zu durchlaufen hat für sich, weil man natürlich den Wert des Börsenlistings erkennt und ihn natürlich auch mit Porsche ein wunderbares Exempel jetzt hat. Und die Idee mit dem Bond, der Hinweis von Herrn Machtlinger, den fand ich ganz hervorragend. Denn wenn man diesen Bond dann auch noch börselistet, ja, dann ist man sogar schon teilweise in der börslichen Governance drin, ist schon mit den börslichen Segmenten, den börslichen Vorschriften konfrontiert, hat aber, weil es eben ein Debt-Instrument ist, nur sehr eingeschränkte Ad-Hoc-Publizität. Also die bezieht sich dann eben nur auf die Rückzahlung des Instruments betreffenden Umstände. Das ist weit, weit weniger als das, was ich ad-hoc zu publizieren hätte, wenn ich auf der Eigenkapitalseite mit Aktienfloatings unterwegs bin. Und ja, also kurzum, man kann sich an diese Fragen langsam und risikoadjustiert herantasten. Das geht und wird auch vielfach betrieben.
Ich würde, Herr Strobichler, Sie haben vorhin noch einen Punkt angesprochen, den ich gerne auch noch einmal vertiefen würde. Sie haben gesagt, es verändert sich auch die Governance durch das Börse-Listing. Es sind manche Dinge vielleicht nicht mehr so möglich. Kann man das vielleicht mit einem Beispiel, weil das gerade vielleicht Familienunternehmen, die halt gewohnt sind, eine eher patriarchalische Struktur zu haben oder sozusagen, wo halt die Entscheidung im kleinen Kreis getroffen wird oder überhaupt vom ursprünglichen Unternehmensgründer, inwiefern verändert sich das durch einen Börsengang, wo natürlich er ja Miteigentümer dann drinnen hat?
Das ändert sich massiv und das war auch bei Palfinger so eine massive Veränderung der Unternehmenskultur. Und der Herr Palfinger als Gründer des Unternehmens war ja im Unternehmen zum Zeitpunkt des Börsengangs noch sehr präsent als Aufsichtsratsvorsitzender, aber hat bis dahin bis auf den Shopfloor durchgegriffen mit Einzelentscheidungen. Und naturgemäß gibt es da Dinge, wenn man der Eigentümer ist, dann handelt man anders, als wenn man ein Unternehmen verwaltet, das fremdes Unternehmen ist. Also die Verantwortung des Vorstands ist eine andere als die des selbstständigen Unternehmers, der sein eigenes Unternehmen betreibt. Und das zu verstehen und das auch zu leben, das muss man wirklich sagen, das ist bei Palfinger extrem gut gelungen. Der Herr Palfinger hat das erkannt, hat einen externen Vorstand eingesetzt, um hier auch sicherzustellen, dass es diese Trennung gibt. Aber natürlich war das ein Prozess über Jahre hinweg, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt zwei Sphären sind. Und ich denke, das ist für Familienunternehmen teilweise nicht einfach. Und das ist bei Palfinger extrem gut gelungen. Ich denke, da sind wir ein Musterbeispiel dafür, dass es Familienmitglieder gibt, die im Aufsichtsrat sitzen und dennoch die Sphären hier extrem klar getrennt sind und ganz klar die Governance geregelt ist. Und da hilft natürlich einem Vorstand auch das Börsenlisting. Das heißt, es ist einfach hier viel klarer, wie man das Unternehmen steuert, was die Ziele sind, wie wenn man in einem Familienunternehmen als angestellter Geschäftsführer beispielsweise hier agieren muss. Das heißt, ich würde meine Rolle nicht einwechseln wollen, jetzt sozusagen gegen die eines Vorstands in einem familiengeführten Unternehmen.
Ich darf zwei Sachen ergänzen und muss mich etwas für die vermeintlich patriarchalisch geführten Familienunternehmen in die Bresche werfen. Ich sage Ihnen mal was. Die meisten Investoren, die in Familienunternehmen, die an die Börse gehen, investieren, die wollen, dass der dabei ist. Und ich würde mir auch manchmal wünschen, eine größere Anerkennung auch an den Public Markets für diese Familienunternehmer. Das sind die Zugpferde, die Innovatoren, die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Ja. Und ich will vor allem aber jede Angst nehmen, dass nicht auch dieses Thema, und das ist ja wieder das Schöne am Börsengang, nicht auch genau einstellbar ist. Und das machen Sie einfach mit der Beteiligungsquote, die Sie an den Markt bringen, die Sie dann vielleicht über die Zeit auch sukzessive ausbauen. Aber ja, natürlich sind Minderheitsfloatings möglich. Sie sind sogar ganz häufig bei den Familienunternehmen der Einstieg in den Kapitalmarkt. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, bei diesen Minderheitsfloating, da wollen die Eigentümer dabei haben. Und wenn es dann noch einen getakteten Transitionsplan gibt, wie sich die Investorenbasis weiter entindividualisiert, in die Breite geht und das begleitet wird vielleicht mit einem ordentlich getakteten Rückzug des Grand Seigneurs oder der Grand Dame auch, ja, dann ist da das Börseprodukt wieder genau das Richtige, was so auch alternativlos ist, ehrlich gesagt. Ja, es gibt dafür dann oft keine Alternative.
Herr Buschmann, wir widersprechen uns da überhaupt nicht. Ich nehme das genauso wahr. Es ist eben der Spagat zwischen der Argumentation, wir haben hier einen Familieneigentümer, der noch drinnen ist, der weiterhin an das Unternehmen glaubt und nahe dran ist, aber gleichzeitig auch die klare Erwartungshaltung, es gibt hier eine saubere Governance. Und wenn man diese beiden Dinge in einem Unternehmen kombinieren kann, dann hat man im Prinzip bei vielen Investoren gewonnen.
Also ich würde Ihnen da beiden total zustimmen und ich denke, dass über eine gute Kernaktionärsstruktur so etwas wirklich geschaffen werden kann. Also Börsengang auf der einen Seite eben vielleicht mit einer Minderheit und in einer guten Struktur und auf der anderen Seite klare Regeln von Aktiengesetz und natürlich allem, was einer Börsennotierung dann an Regeln folgt. Also das kann einfach eine sehr, sehr gute Mischung ergeben. Und dass starke Kernaktionäre sehr wichtig sein können, muss es natürlich nicht sein, das ist ja klar, aber sehr wichtig und sehr hilfreich sein können. Also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Aber bedeutet Börsengang zwangsläufig mittelfristig externes Management eigentlich? Würden Sie diesen Konnex sehen?
Also ich denke, es muss nicht sein, es kann sein, es muss nicht sein. Es wird wahrscheinlich vielfach sein, denke ich, ja. Aber es ist kein Muss, wäre meine Meinung.
Okay, die anderen, die Herren? Sehen Sie es ähnlich?
Ich glaube, das kann so.
Entschuldigung, Herr Machtlinger.
Entschuldigung, bitte, machen Sie, gerne, bitte.
Ich hätte nur gesagt, ich glaube, es fehlt einfach leichter, als Vorstand zu argumentieren, dass die Sphären getrennt sind, wenn man nicht Familienmitglied ist, als wenn man Familienmitglied ist. Das heißt nicht, dass es nicht genauso gut funktionieren kann, aber ich denke, die Rolle ist einfacher.
Herr Machtlinger, Sie wollten auch noch sagen.
Ja, ich glaube, es geht so oder so. Ich glaube, die Regel ist eher, dass externe Vorstände eingesetzt werden, aber es gab auch oder gibt ja auch Börsennotierungen, wo die Familie im Vorstand sitzt. Und das Unternehmen hervorragend geführt hat. Manche haben dann gedealistet, das kommt auch vor. Aber ich glaube, es geht beides. Also ich glaube, es ist beides möglich. Bei größeren Unternehmungen, glaube ich, ist es schon eher extern besetzt, was auch Sinn macht dann.
Absolut. Und jetzt ist es ja auch so, dass in der Realität auch Vorstandsrollen und Aufsichtsratsrollen ausdifferenzierbar sind und mal mehr Gewicht bekommen auf der einen und mal auf der anderen Seite. Aber auch hier gibt es für den Erfolg eines solchen Unternehmens ja durch das Börselisting ein ganz unmittelbares Feedback, nämlich durch den Markt. Das Börsenprodukt ist ja ein sehr risikoehrliches Produkt und es wird, wenn der Markt Zweifel hat an der guten Ordnung und Zweifel hat an einem ausbalancierten Machtverhältnis, das dem Unternehmen gut tut, dann wird der Markt das entsprechend bepreisen und das Unternehmen zum Handeln motivieren, so wie es die Bewertung bei so vielen Unternehmensfragen macht. Und nicht zuletzt sieht man ja dann auch immer wieder Nachsteuerungen im Governance-Setup der Firmen. Ja.
Jetzt ist so, dass ein anderes Thema, das ja oft gerade bei Familienunternehmen genannt wird, dass ja sozusagen Entscheidungen langfristiger getroffen werden können, dass man nicht diesen Quartalszahlen unterliegt. Ist das richtig? Ist das so? Ist dieser Quartalszahlendruck bei Börsen oder notierten Unternehmen so stark, dass man hier anders agieren muss und nicht diese langfristige Perspektive haben kann? Herr Machtlinger schüttelt schon den Kopf.
Ja, das kann ich so gar nicht bestätigen. Also wenn man nicht langfristiger denkt, ob an der Börse oder nicht an der Börse, dann überholt einen die Gegenwart, sage ich mal. Also gerade in unserer Branche, wir denken 10, 15 Jahre voraus, wie viele andere wahrscheinlich auch. Da braucht es Investitionen, die unmittelbar natürlich in der Forschung speziell unmittelbar auf ein Ergebnis drücken können. Nur wenn wir es nicht machen würden, dann würden wir uns in der Zukunft beschneiden. Und ich glaube, auch hier geht es wieder um das Kommunizieren. Was hat man vor? Wo will man hin? Warum macht man das, was man jetzt macht? Und baut sich auf der Vision eine Strategie auf, die dem Markt zuträglich ist und man interessant wird. Also ich glaube nicht, dass ein Börse- und notiertes Unternehmen von einem Quartal zum anderen arbeiten kann. Also wir tun es nicht. Wir haben Strategien, die gehen weit in die Zukunft und kommunizieren die auch.
Herr Strobiger, Sie sehen das ähnlich?
Jein. Also ich denke, dass wir hier drei Gruppen von Investoren haben bei Palfinger. Da gibt es zum einen die Familie, die sind super langfristig. Das heißt, bei denen geht es darum, dass ein deutlich größerer Wert in die Hände der nächsten Generation gegeben wird, als sie in die Hände bekommen haben. Und das ist sozusagen eine sehr, sehr langfristige Ausrichtung, wo es wirklich um eine langfristige Wertsteigerungsstrategie geht. Dann gibt es institutionelle Investoren, die zum einen langfristig orientiert sind, die haben jetzt nicht diesen langfristigen Horizont, aber die sehen sich Themen an, da geht es um Elektrifizierung, Digitalisierung, wo sind wir in 5 bis 7 Jahren. Dann gibt es aber schon auch eine große Gruppe von Investoren und da gehören am Ende auch die Analysten zu dieser Zielgruppe dazu, die interessiert natürlich primär, was passiert jetzt auch in den nächsten 12 Monaten. Und insofern ist das eine gesunde Balance, denke ich, einerseits auch kurzfristig Ergebnisse bringen zu müssen und gleichzeitig diese langfristige Orientierung haben zu können. Und wir genießen das im Vorstand schon sehr, dass hier die Familie diesen sehr langfristigen Fokus hat, weil es das doch in einzelnen Dingen erlaubt, Dinge anders anzugehen, als wären wir jetzt nur rein von kleinen Aktionären, institutionellen Investoren getrieben.
Was ein Börsengang natürlich jedenfalls bringt, ist mehr Transparenz. Das ist natürlich aus Sicht der Investoren verständlich, das braucht man auch die Öffentlichkeit. Ist jetzt natürlich für das Unternehmen, also ich habe selber mit Unternehmen zu tun gehabt, die überlegt haben, die nicht ganz glücklich waren, weil sie halt dann quasi alles offenlegen müssen, weil sie schlussendlich auch ihre Gewinnzahlen offenlegen müssen und oft gerade so Mittelständler, die vielleicht irgendwo in einer kleineren Gemeinde am Land sind, bisher nicht unbedingt wollten, dass alle Bescheid wissen, wie gut oder wie schlecht das Unternehmen läuft. Aber auch wenn es so gut läuft, kann das ein Thema sein. Inwiefern, Frau Prehofer, würden Sie sagen, inwiefern kann man diese Angst nehmen? Also ist das berechtigt sozusagen, diese Sorge für Transparenz? Wir in Österreich sprechen ja oft nicht so gern darüber, wie viel man verdient.
Ich glaube, die Angst kann man schon nehmen, aber es ist natürlich immer die Entscheidung eines Unternehmens und der Eigentümer eines Unternehmens, ob sie das haben wollen oder nicht. Ja, und ich kenne Unternehmen im Privatbesitz, die sagen, selbstverständlich messe ich mich auch an Konkurrenten, die börsennotiert sind. Bin auch dankbar, dass ich da genug Informationen dann habe, wo ich mich daran messen und benchmarken kann. Aber selber möchte ich sozusagen nichts aus der Hand geben oder ich brauche es auch nicht. Die Familienstrukturen, die Eigentümerstrukturen sind gut, sind beständig. Also das ist einfach eine Thematik des Einzelfalles und das muss jeder für sich entscheiden und das ist zu respektieren. Ja. Aber ich denke mal, es gibt Konstellationen, wo man das einfach mitdenken soll und ganz, ganz klar sozusagen das Für und Wider abwägen soll. Wobei das Wider würde ich jetzt nicht als negativ meinen, sondern was ist dann an Veränderungsbedarf gegeben? Was sind Erfordernisse, die man vielleicht so noch nicht erfüllt? Also so würde ich das sehen.
Würde das auch noch ergänzen wollen von der Investorenseite? Ganz ehrlich, ich würde mir wirklich schwer tun, Anlegern, Anlegerinnen ein Investment zu empfehlen in Unternehmen, die zur vorgeschriebenen Berichterstattung hier nicht willens sind. Aus verschiedenen zu respektierenden Gründen. Sie sind alle gefallen, mein ganzes Verständnis dafür. Aber es wird ja oft der Anteilseigner vergessen hier, ja, der also Miteigentümer des Unternehmers ist, ja, in verschiedensten Ausgestaltungen, entweder in der Minderheit oder sogar mit wesentlichen Beteiligungen. Und wenn man es dann mal wirklich durchdekliniert, dann werden Sie natürlich immer Versatzstücke finden und das begleitet ja dann auch eine gewisse öffentliche Folklore darum und da gibt es dann, ranken dann gewisse Mythen drumherum. Aber was ist es denn? Es ist eine ordentliche Jahresberichterstattung, es ist eine ordentliche Halbjahresberichterstattung, nicht mal eine Quartalsberichterstattung, die übrigens fakultativ nur noch ist sozusagen am entsprechenden Investorenkreis orientiert. Und es ist eine Ad-hoc-Pflicht im Wesentlichen. Beteiligungsmeldungen auch noch. That's it. Ja. Und wenn Sie diese Diskussion dann auch mal im Detail führen, ist das allen Investoren gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen, wenn in Pakistan die Produktionshalle brennt. Ja, na selbstverständlich. Oder sollte der Vorstand vorher noch seine Aktien verkaufen? Ja, also das sind im Kern ganz logische Fragen, die jedermann eigentlich einleuchten und die das Verhältnis von Eigentümer, Investor, Management auch ordentlich ausbalancieren.
Jetzt eine, da würde mich die Frage gleich an die beiden Unternehmensvertreter interessieren, wie stark ist sozusagen diese zusätzliche oder ist diese Berichterstattung dann eigentlich zusätzlich, der Halbjahresbericht und der Jahresbericht? Hat man das, weil vorher reicht es einmal im Jahr sozusagen die Bilanz zu erstellen. Wie viel zusätzliche Aufwand macht das Reporting? Können Sie das sagen?
Vielleicht, wenn ich die Frage beantworten darf, natürlich ist es zum einen ein Wechsel von der UGB, nicht ein Wechsel, sondern ein zusätzliches Regelwerk mit IFRS, das man zu erfüllen hat. Es ist eine wesentlich intensivere Publizität. Man hat eine Investor Relations Abteilung, die je nach Unternehmensgröße meist auch mehrere Mitarbeiter hat. Also da kommt schon einiges auf die Unternehmen zu und wir reden da schon auch von nicht unwesentlichen Ressourcen, hat aber auch natürlich im Gegenzug einen Mehrwert. Und Sie haben vorhin die Frage gestellt an den Herrn Machtlinger, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also bei mir sind es sicherlich 15% meiner Zeit, wenn ich nur bedenke, zum einen Investorenkonferenzen, Investorengespräche, dann auch die Berichterstattung etc. Also das ist schon wesentlich, wenn man alle Dinge, die im weiteren Sinne mit der Börsennotierung zusammenhängen, die man da auf den Tisch bekommt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch einen Mehrwert beispielsweise dadurch, dass man von Investoren gechallenged wird und dass es dann Diskussionen gibt, wo wieder was zurückfließt, wo man etwas mitnehmen kann und nicht nur etwas gibt.
Also wenn ich vielleicht da noch was dazu sagen darf, das geht bis hin zum Aufsichtsrat. Ich war 6 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzende bei Wienerberger, bin jetzt in meiner gerade letzten Periode nur mehr normales Mitglied. Aber sowohl der jetzige Vorsitzende als auch ich, wir haben bei gewissen Investoren-Meetings und Konferenzen und Roadshows mitgemacht. Also ein sonstiger Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzende macht sowas logischerweise nicht, ja. Und man ist einfach herausgefordert, gewisse Themen dann selbst als Aufsichtsrat in einer ein bisschen anderen Weise mitzutragen und zu kommunizieren, als das bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft der Fall ist.
Ja. Herr Machtlinger, Sie wollten gleich auch noch was sagen?
Ja, ich glaube, der Herr Strubich, ich kann mich da nur anschließen. Also das baut sich da schon ein Gefüge auf im Hintergrund oder dann im Vordergrund, um das zu bewerkstelligen. Nur, was wir merken, es kommt eine gewisse Routine rein in die ganze Geschichte. Also wenn man beginnt an der Börse, wie so oft, dann ist man halt zu spät beim Layouten des Reports und beim, wie strukturiert man ihn und was will man dem Investor denn aus dem letzten Jahr erzählen. Also es geht eine Routine, irgendwann kommt die und man weiß, wie lange braucht es. Man wird routiniert, man kriegt die Leute, die zuarbeiten, kriegen ein gewisses Know-how. Und es wird dann nach ein paar Jahren schon auch zur Routine. Also ein Standard-Reporting, Quartalsreporting wird dann schon ein normales Regelwerk, das gut planbar ist, dass man zu einer gewissen Zeit beginnt und dann auch zeitgerecht rausbringt. Weil das ist schon ein Thema auch. Es gibt einen Finanzplan, da wird veröffentlicht und da hat das Ding draußen zu sein. Also wenn Sie einmal sagen, jetzt verschieben wir mal um 2-3 Wochen, also das wäre ganz schlecht, also das wäre ein No-Go. Aber man gewöhnt sich dran und man lernt sich ein und auch hier, das soll keine Angst machen, das ist alles erlernbar.
Und sozusagen, der Strobich hat uns ja auch gerade gesagt, man kriegt ja was dafür. Jetzt ist es so, dass der Börsengang ja oft dann erfolgt, wenn es darum geht, quasi das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Wie stark, würden Sie sagen, an beide Herren, hat jetzt quasi der Börsengang das Wachstum Ihrer Unternehmen unterstützt und unterstützt Sie derzeit eben, dass Kapitalerhöhungen leicht möglich sind, dass man leichter Zugang zu Eigenkapital hat oder auch zu Fremdkapital, wie Sie auch gesagt haben, wo das ja auch einen Vorteil hat. Bitte, Herr Machtlinger, vielleicht gleich.
Ja, also ich kann es nur bestätigen, was schon gesagt worden ist. Unser Börsengang war angedacht und das hat uns auch getriggert, um das Unternehmen stark wachsen zu lassen. Wir waren 2011 ein Unternehmen mit einer 250 Millionen, ein bisschen mehr, 270 Millionen Euro Umsatz und wir wollten das Unternehmen wachsen lassen. Also im Jahr 2000, 2013 haben wir gesagt, wir möchten im Jahr 2020 eine Milliarde sein. Das braucht Finanzmittel. Wir wollten global uns aufstellen und ähnlich wie bei Palfinger, Sie haben es auch erwähnt, kostet das Geld. Hat uns im Wesentlichen auch gut unterstützt. Heute ist es nichts anderes. Wir fahren eine Wachstumsstrategie im Kerngeschäft und seit 2 Jahren auch in 2 neuen Märkten, die wir schließen möchten. Und gerade mit Börsennotierungen, mit Finanzmitteln, die einem zur Verfügung gestellt werden, kann man das natürlich gut stemmen.
Absolut. Das Thema Börsennotierung ist eine Unterstützung eines Wachstumskurses. Ich habe es angesprochen. Wir haben zu Beginn mit dem Börsengang und der ersten Kapitalerhöhung Akquisitionen finanziert. Und darüber hinaus ist es auch leichter, das Fremdkapital aufzunehmen. Wenn wir jetzt etwas weniger weit zurückblicken in die Vergangenheit, wir haben auch eigene Aktien. Wir haben über das Instrument von Aktien es geschafft, eine Kreuzbeteiligung mit einem chinesischen Unternehmen einzugehen. Und wir haben es auch nur durch diese Möglichkeit mit den eigenen Aktien wieder zurückzunehmen geschafft, da wieder rauszukommen. Also das heißt, 2-mal hat sich dieses Instrument sehr bewährt. Wir werden mit den eigenen Aktien ein 3. Mal agieren. Wenn wir nämlich Kapital benötigen, können wir diese relativ einfach wieder auf den Markt bringen.
Also als Ex-Bankerin kann ich das alles nur unterstreichen. Und ich denke, das ist schon wichtig, wenn man bedenkt, ein IPO, der bringt wirklich frisches Eigenkapital. Das Eigenkapital ist nicht irgendwie zeitbegrenzt, sondern es ist einfach ein dauerhaftes Geld, das zur Verfügung steht. Und die Börse selber ist für weitere Schritte, für weitere Kapitalerhöhungen immer da. Also eine zusätzliche weitere Finanzierungsquelle. Und es gibt diese Möglichkeiten, die gerade angesprochen wurden vom Herrn Strohbichler oder vom Herrn Machtlinger. Es ist definitiv so, dass Fremdkapital in verschiedenster Form oder verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, M&A-Aktionen dadurch erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht werden.
Welche Voraussetzungen muss eigentlich eine Firma bringen, damit sie börsenfit ist? Braucht sie auch eine gewisse Größe? Was ist aus Ihrer Sicht die optimalen Voraussetzungen?
Ja, also wir haben ja verschiedene Marktsegmente, die einen Zugang ganz unterschiedlicher Unternehmen ermöglichen. Das beginnt bei uns mit dem Direct Market, wo das Unternehmen ja vielleicht 2-stellige Millionenbewertung haben sollte, einen gewissen Streubesitz hergestellt haben sollte mit einem 1-2 Dutzend Aktionären, sodass also da tatsächlich auch Stücke umlauffähig sind. Und dann kann man bei uns bereits das erste Gespräch führen, ob man in ein solches kleines Zugangssegment beitreten möchte. Die Regel, natürlich, wenn man an ein IPO denkt, die ist wesentlich größer. Wir reden über Unternehmen, die haben ihre Gründungs-Seed-Scale-Up-Phase längst hinter sich oder sind im Scale-Up mindestens, ja, haben weit höhere Kapitalbedarfe, haben auch Bewertungen eher im 3-stelligen Millionenbereich, haben auch eine gewisse Bestandsdauer nachgewiesen bereits. Und ja, dann machen Sie Ihre Investment-Story, dann erfüllen Sie die Formalitäten, erstellen Ihre Prospekte und dann gehen Sie in die Platzierung, gehen ins Börsenlisting. Also ich meine, wie war es bei den letzten 3? Vielleicht kann man die bemühen. Frequentes, Adico, Marinomed. Die 3 Fälle deklinieren übrigens die Motivation, an die Börse zu gehen. Wunderbar durch, ja. Marinomed, vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie. Übrigens vorher Börse mal ein bisschen getestet mit einem Bond, ja. Eine Adico, Altaktionäre suchen Exit und eine Frequentis, na sicherlich auch Teil einer gewissen Nachfolge und Bestandsgarantie für die Zukunft. Also eigentlich wunderbare Blaupausen für das Rational von Börsegängen. Ja? Und die waren nun alle entweder knapp drunter oder weit im 3-stelligen Millionenbereich, was die Marktkapitalisierung angeht. Ja.
Sie haben ganz kurz die unterschiedlichen Märkte angesprochen, die unterschiedliche Voraussetzungen geben, sozusagen an der Wiener Börse. Wem obliegt eigentlich in welchem Markt? Kann das Unternehmen frei entscheiden, in welchem Markt es geht? Ich meine, wie läuft das eigentlich ab? Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
Also im vom Gesetzgeber und der Börse vorgegebenen Rahmen darf das Unternehmen dann tatsächlich frei entscheiden. Es wird sich auch hier wieder an den objektiven Voraussetzungen der des Unternehmens und den subjektiven Wünschen der Investorenschaft orientieren. Ja, natürlich gibt es tendenziell einen Zug zu den hoch- und höchst regulierten Marktsegmenten, weil dann auch nur diejenigen Segmente die Indexzugehörigkeit, die Visibilität des Unternehmens ja nochmal deutlich unterstützt, dann ermöglichen. Ja. Aber natürlich, das Unternehmen geht auch in den intensiven Austausch ja mit den Investorenkreisen, checkt da die Erwartungshaltungen ab, befindet sich mit uns auch im dann ganz intensiven Austausch, was wir empfehlen würden. Dann macht man vielleicht auch mal eine Peer Group auf. Was haben denn die anderen gewählt? Wofür haben die anderen sich entschieden, die in einer ähnlichen Lage waren? Und dann platziert man die Unternehmen im entsprechenden Segment.
Und dann vielleicht noch so eine Frage, so dieser Prozess, wie lange dauert dieser Prozess und wie teuer ist auch? Herr Machtlinger, vielleicht, ich meine, 2014 ist ja schon 8 Jahre zurück, aber können Sie noch mal kurz so rekapitulieren, wie lange hat das damals bei der FACC gedauert, vom ersten Gedanken bis zum konkreten Börsenlisting?
Ich habe schon mal kurz erwähnt gehabt zuvor, also wir haben begonnen 2011 uns mit der Thematik ganz nahe zu beschäftigen, die Vor- und Nachteile abzuwiegen und auch uns zu überlegen, was wollen wir, auch wohin wollen wir an die Börse. Also, da gibt es ja dann diverse Befindlichkeiten des Haupteigentümers, der bei uns im asiatischen Raum ist. Und dann natürlich das Abwiegen, wohin geht man dann letztlich. Also bei uns waren da diverse Märkte im Gespräch, beginnend über Hongkong, New York, London, Frankfurt und dann zu guter Letzt doch, Gott sei Dank, in Wien. Und der Herr Boschen hat schon gesagt, wir hätten in New York an der Börse keine Visibilität. Also da sind es nicht sichtbar, also da werden es ganz unten gehandelt. Und für uns war natürlich schon Visibilität und Transparenz und auch, wurde auch schon erwähnt, Medienpräsenz in aus verschiedenen Gründen ganz wichtig. Zusammengefasst, bei uns hat es 3 Jahre gedauert, 2011 beginnend, im Juni 2014 dann das Listing und davor noch das Testen mit dem Corporate Bond 2013 und die Vorbereitung hat bei uns gedauert, Corporate Bond, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, waren das knappe 8 Monate.
Herr Strobisch, kann man vielleicht noch was zu den Kosten sagen? Jetzt nicht Börsengang, das liegt bei Balfinger schon ein bisschen länger zurück, aber Sie haben ja Kapitalerhöhungen gemacht, weil da sind ja oft dann Investmentbanken beteiligt. Da denkt jeder gleich, naja, wenn hohe Gebühren und Tantiemen bezahlt werden müssen, wie aufwendig ist sozusagen, sind Kapitalmaßnahmen über die Börse für ein Unternehmen?
So, nachdem das 2001 ist und mittlerweile die Inflation ein wesentlicher Faktor ist, traue ich mir da keinen Betrag zu sagen. Aber Tatsache ist, dass man natürlich im Zuge der Kapitalerhöhung auch den Betrag mitdenkt, der zu investieren ist, um diese Kapitalerhöhung zu machen. Oder bei einem Börsengang holt man sich ja das Kapital so rein, dass man das auch abdeckt, was hier die Kosten sind. Und die gibt es natürlich, diese Aufwände. Aber wie gesagt, das ist einfach Teil des Pakets und wahrscheinlich ein Börsengang unter einer gewissen Größenordnung ist nicht wirklich das richtige Instrument. Aber ab einer gewissen Größenordnung gibt es dann auch Economies of Scale.
Okay. Und dann vielleicht noch Frau Behofer sozusagen zu diesem Teil als Abschluss. Sie sitzen in verschiedensten Aufsichtsräten. Was würden Sie sagen, was muss ein österreichisches Unternehmen konkret machen, um für Investoren, es sind ja oft dann internationale Investoren, die man anspricht, damit man für die attraktiv ist? Was sind das so, die Punkte, die man beachten sollte?
Ja, ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach das Wort Story. Ja, also es muss das Geschäftsmodell passen, es muss die weitere Entwicklung passen, die muss kommunizierbar und verständlich sein. Und wenn das mit einer Wachstumsgeschichte auch noch verbunden ist, dann ist das natürlich mehr als hilfreich. Natürlich ist es auch so, dass ein traditionelles, erfolgreiches Unternehmen, zum Beispiel im Familienbesitz, das jetzt gar nicht unbedingt das Riesenwachstum anstrebt, auch ein super Investment sein mag. Aber um es so zu sagen, ich glaube, Story ist irgendwie in dem Gesamtzusammenhang das Wichtigste. Und eine Geschichte kann ja so oder so lauten.
Darf ich vielleicht noch mal aufsetzen drauf, weil vielleicht noch zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, zu den Kosten. Das hat mich jetzt daran erinnert, dass wir damals bei der Kapitalerhöhung naturgemäß diese geplante Akquisition auch kommuniziert haben. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs doch deutlich gestiegen ist. Ich weiß nicht mehr das Ausmaß, aber das war sicherlich zweistellig vom Prozentsatz her. Das heißt, da waren diese Kosten allein über diese zusätzliche Transparenz locker abgedeckt.
Okay, interessante Information. Zum Abschluss noch ganz kurz aufs derzeitige Umfeld. Es ist grundsätzlich so, und da ist auch die Frage, wie wichtig ist eigentlich ein guter, funktionierender heimischer Kapitalmarkt? Wenn man sich rein die Zahlen anschaut, haben die Österreicher etwa 15% ihres Geldes in Wertpapieren angelegt, wenn man alles zusammenrechnet. Aber über 40% liegen nach wie vor in klassischen Bankeinlagen. Wenn wir denken, dass wir jetzt jahrelang Nullzinsen hatten, ist das ein unglaublich hoher Anteil. Frau Prehofer, Sie waren ja auch lange Bankvorständin. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, für diese Kapitalmarktvorsicht des
Österreichers? Ja, Österreicher sind nicht so kapitalmarktaffin, das muss man einfach sagen. Und Aktien werden manchmal so als Spekulationspapiere gesehen, die sie natürlich in dem Sinn gar nicht sind, ja. Also ich denke, dass das Thema Finanzbildung in diesem Zusammenhang ein Stichwort ist. Ich glaube auch, dass Themen wie Pensionsvorsorge oder auch für Unternehmen Mitarbeiterbeteiligung, also das sind alles so Stichworte, die damit zusammenhängen. Und manches ist davon leider in Österreich wirklich nicht so ausgeprägt. Es geht hin bis zu, denke ich mal, Schulbildung, und da meine ich aber jetzt nicht bis hin zu Unis, sondern einfach ganz normale Themen wie Finanzbildung in schon Volksmittel und allgemeinbildeten Schulen, dass das halt doch etwas mehr betont sein sollte, und das würde helfen. Ich glaube auch, dass man insgesamt auch von den Medien da noch mehr darauf hinarbeiten könnte. Ja.
Wir probieren unser Bestes.
Ich weiß.
Aber Herr Boschan, ist es ein Thema, wäre eine größere heimische Beteiligung der Menschen am Kapitalmarkt? Wie wichtig wäre das für den
Staat? Ja, unglaublich wichtig, auf ganz verschiedenen Ebenen, weil ganz allgemein gesprochen, egal welches gesamtgesellschaftliche Megathema Sie adressieren, Corona-Recovery, Sicherheit des Pensionssystems, Innovationssicherung in einer alternden Gesellschaft, Themen der finanziellen Inklusion. Also für all das ist natürlich eine Beteiligung breiterer Bevölkerungskreise essentiell. Man wundert sich ja, wie diese westlichen Gesellschaften, die so viel Fortschritte gemacht haben bei der Inklusion in ganz verschiedenen Bereichen, das immer noch als Elitenthema auffassen, ja, und es zulassen, dass da eine kleine Finanzelite die Überrenditen kassiert. Also da muss etwas passieren. Eine große Tragik Österreichs im Speziellen besteht darin, dass die Güte der österreichischen Leitbetriebe ja international durchaus erkannt wird, ja. Und dann kommt es zu diesen Phänomenen, dass ich glaube, bei euch in der Wienerberger ist es ja so, größte Anteilseignergruppe oder 4% Pension Fund der Lehrer aus New York, ja. Und da darf man schon radikal die Frage stellen, warum originär österreichische Wertschöpfung jetzt die Pensionen der New Yorker Lehrer bezahlt und ob das nicht etwas ist, was wir im Land halten möchten, ja. Also so gesehen ist die Entwicklung einer nationalen Investorenbasis auf ganz vielen Ebenen absolut essentiell. Auch so manche verrückte Deglobalisierungsdiskussion, am besten noch mit dann staatlichen Entscheidungen, wer sich wo beteiligen darf, die kommt dann auch zum Erliegen, weil es hätte auch unglaublichen Vorteil, da so einen stabilisierenden Kern in Österreich zu haben. Und es geht eben um das alte Thema. Ja, wir wollen ja alle den Capital Inflow von außen, aber it comes with a price, und das ist der Dividend Outflow. Ja, und da wäre ich doch der Meinung, dass der vielleicht etwas mehr ins Inland gehört.
Jetzt ist ja eine Möglichkeit, den Kapitalmarkt zu stärken, ist ja auch Mitarbeiterbeteiligungssysteme. Das ist ja vor allem im angloamerikanischen Raum ganz üblich, dass Mitarbeiter so am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, indem sie auch Aktien erhalten. Herr Machtlinger, Herr Strohbichler, das würde mich interessieren, wie ist das die Situation in Ihren Häusern? Ist das, ich weiß es nicht genau, inwiefern ist das schon ein Thema und inwiefern sind da die Pläne bei Ihnen? Und wie sehen Sie vor allem auch das regulatorische Umfeld dafür? Da hat sich ja mit steuerrechtlich ein bisschen was verbessert in den letzten Jahren. Herr Strohbichler mal. Okay.
Also wir beschäftigen uns natürlich regelmäßig damit. Ich muss aber sagen, aufgrund der Komplexität der Thematik und auch aufgrund der Tatsache, dass es hier einen Mehrheitseigentümer gibt, der auch auf Dauer die Absicht hat, die Mehrheitsanteile zu halten, ist das nicht ganz trivial. Das heißt, wir haben das nicht in nächster Zeit vor, uns mit dem Thema nicht nur auseinanderzusetzen, sondern das tatsächlich auch zu implementieren.
Martin?
Bei uns ist nicht viel anders. Wir haben auch einen Mehrheitseigentümer, der ist zwar keine Familie, ist ein großes Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Muss aber feststellen, in den letzten 2 Jahren wird vom Haupteigentümer das Thema Mitarbeiterbeteiligungen mehr und mehr in den Vordergrund geschoben. Also wir überlegen uns derzeit Modelle, schauen uns die an. Und es macht es natürlich interessant. Also wir haben Bonusregelungen ja heute, wo es zu Cash-Auszahlungen kommt, was natürlich unterm Strich denkbar schlecht ist, weil sie zahlen brutto Boni aus, zahlen Steuern dafür, für den Erfolg, den man gehabt hat. Und bei den Leistungsträgern kommt relativ wenig an. Also da kann man natürlich dann mit Aktienpaketen, speziellen Management schon mehr machen. Also das hat schon Vorteile. Aber wie schon gerade erwähnt, also gehört genau überdacht und ist natürlich auch immer eine Haupteigentümerfrage, wie der da mitmacht und wie der das treiben will.
Wir haben bei Wienerberger, wenn ich vielleicht da was einschieben darf, wir haben bei Wienerberger ein Mitarbeiterbeteiligungssystem etabliert. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr, dass es läuft. Es ist schrittweise bei den einzelnen Ländern eingeführt worden, weil Wienerberger ja in circa 20 Ländern tätig ist und in jedem Land sind natürlich, es wurde angesprochen, steuerliche Vorschriften und so weiter anders. Aber es ist etwas, was sehr geschätzt wird von der Belegschaft und wo ich denke, das ist schon ein Asset, das eine börsennotierte Gesellschaft hat als Möglichkeit, ob man es dann wahrnimmt oder nicht oder schrittweise. Es ist sicher ein gutes Instrument. Ja.
Ich glaube, ganz interessant wäre, Entschuldigung, wenn ich noch dazu ergänzen darf, ich glaube, speziell im Management ist es ganz interessant. Also es ist auch ein Instrument, das Management noch mehr zu incentivieren, beziehungsweise auch am Unternehmen zu halten. Also das, glaube ich, sind schon Aspekte, die hier zählen. Also in dem Bereich macht es Sinn und da sehe ich mir schon Chancen für die Zukunft.
Und dann zum Abschluss noch eine Frage. Wie schätzt Sie derzeit das allgemein das regulatorische Umfeld ein, das gesetzliche? Es gibt eine große Diskussion rund um das Thema Behaltefrist für Aktien, die natürlich steht im Regierungsprogramm, soll demnächst kommen wahrscheinlich. Es gibt seit dem Mai, gibt es dazu einen Entwurf. Wie dringend notwendig wäre das? Und das würde mich auch interessieren, eine Einschätzung des derzeit vorliegenden Entwurfs, der so ausschaut, dass es so eine Art persönliches Konto für jeden Bürger geben soll, wo er oder sie Aktien und Wertpapiere drinnen hat und dann diese Papiere nicht Kapitalertragssteuer betroffen sind. Da würde mich interessieren, Frau Brehmhoff mal oder und dann auch Herr Boschan, wie würden Sie es einschätzen, aber die anderen beiden Herren natürlich auch, aber Frau Brehmhoff, wie schätzen Sie es ein, wie dringend und wie notwendig ist das?
Ich würde mir für aktivistische Aktionäre sowas am meisten wünschen. Ich glaube, der Herr Boschan kann da noch besser antworten als ich.
Okay. Ja, meine Antwort ist glasklar. Ja, bitte dringend Umsetzung des selbstgegebenen Regierungsprogramms, ohne dass wir jetzt auf die Details eingehen müssen. Denn die Blaupausen liegen alle am Tisch. Es ist alles dazu gesagt. Es ist nicht ein Argument nicht gefallen. Wir haben ja die von Ihnen angesprochenen so persönlichen Ansparmodelle dann ins Renten, im Pensionsalter hinein und dann vielleicht mit einer steuererleichterten Auszahlung, also 401k Amerika-Modelle. Wir haben schwedische Modelle am Tisch, wo man jährlich reinfundet mit einem Minimalbetrag. Wir haben alle möglichen Staatsfonds-Ideen vom norwegischen Modell bis zu UAE Investment Funds. Also alles gut und schön. Mein zentrales Petitum ist, es muss etwas passieren und es muss etwas Substanzielles passieren. Also ein homöopathische Regelungen aufstocken der Mitarbeiterbeteiligung um wenige 100.000 Euro. Das ist alles schön, aber das sind alles nicht substanzielle Propagandaübungen, die vielleicht die öffentliche Debatte etwas beruhigen. Wir haben ein massives Problem auf der Pensionsseite, ja, und eine einfache Wiedereinführung der Behaltefrist, so wie sie mal war, um auch diese Steuereskalation, die entlang der Investitionskette, die in Österreich wirklich also einzigartig ist. Ja, Österreich ist ja hat ja durchaus einen Spitzenplatz, wenn es um den Kapitalmarkt geht, und das ist die Besteuerung. Ja, und da muss substanziell etwas passieren. Deswegen einfaches Petitum, Behaltefrist, so wie sie war, wieder einführen.
Okay, dann kann man zusammenfassend sozusagen für das gesamte Gespräch immer sagen, wir sehen, es gibt viele Vorteile bei einer Börsennotierung, Kapitalaufnahme, mehr Effizienz, größere Wahrnehmung. Dafür hat man halt auch sozusagen den Preis der höheren Transparenz und man muss die Challenge der Effizienz aufnehmen, aber es ist alles erlernbar. Es ist der, um an die Börse gehen zu können, ist eine Story wichtig. Das wäre sozusagen, dass das Geschäftsmodell irgendeine, was, womit man die Investoren überzeugen kann. Und definitiv das Umfeld ist verbesserungswürdig in Österreich. Zumindest das eine ist wahrscheinlich sehr stark kulturgetrieben. Das wird man schwieriger verändern können, aber zumindest das regulatorische, steuerpolitische kann sich ja vielleicht noch ändern. Dann danke ich für die angeregte Diskussion und darf sozusagen den Roundtable hiermit beenden.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.